spielt Deutschland und insbesondere Berlin eine besondere Rolle in Bezug auf das queere Leben im späten Kaiserreich und der Weimarer Republik?
Also ob jetzt Deutschland tatsächlich eine Vorreiterrolle in Europa hatte, was die queere Bewegung betrifft, das mag mal dahingestellt bleiben. Aber Berlin war natürlich auf jeden Fall ein Melting Pot, auch grundsätzlich schon, weil Deutschland war zu der Zeit grundsätzlich zentralistisch organisiert, das heißt mit Berlin als Hauptstadt. Und alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, drängte nach Berlin. Auch getreu dem schönen Werbespruch, den es ja in der Mitte der 20er Jahre gab, jeder einmal in Berlin. Und deswegen kommt Berlin wahrscheinlich da schon eine führende Bedeutung zu, obwohl natürlich auch die anderen großen Städte in Deutschland ähnliche Subkulturebenen hatten. Aber ich glaube, die bekannteste ist nach wie vor Berlin, einfach weil es hier die größte Stadt war mit den größtmöglichen Möglichkeiten, tatsächlich sie zu verwirklichen, auch in der Kaiserzeit schon.
Wenn man so in die frühe Zeit zurückgeht, also praktisch Beginn Kaiserreich oder welche Rolle spielten da zum Beispiel Karl Heinrich Ulrichs bei der Entwicklung?
Karl Heinrich Ulrichs, der hat natürlich eine große Bedeutung in der queeren Bewegung. Es gibt ein schönes Zitat aus einem Brief seiner Schwester. Nachdem er sich nämlich seinen Eltern gegenüber geoutet hat, schrieb sie, oh, wärst du nie nach Berlin gekommen. Weil sie vermutete nämlich, dass Berlin einen schädlichen Einfluss auf die Menschen haben könnte und dass dann sozusagen Menschen schwul gemacht würden. Aber Ulrichs hat ihr klipp und klar auch geantwortet, dass das natürlich nicht der Fall ist. Ulrichs war ja nun ein Jurist. Und er hat sehr früh schon für die Abschaffung des Paragraphen 175 gekämpft, weil es für ihn überhaupt keine Bedeutung, keine Begründung für eine strafrechtliche Verfolgung gab. Er hat auf dem Deutschen Juristentag 1863, glaube ich, zum ersten Mal das Thema aufgebracht wurde, aber sozusagen ihm wurde die Redemöglichkeit entzogen. Zwei Jahre später hat er es nochmal gemacht, nochmal versucht, ist dann allerdings ausgebuht worden, hat sich aber trotz allem nicht beirren lassen. Insofern ist er wirklich der Vorreiter der homosexuellen Bewegung in Deutschland, wobei zu seiner Zeit die Begriffe heterosexuell und homosexuell noch gar nicht existierten. Die sind erst durch einen österreichisch-ungarischen Schriftsteller ins Leben gerufen worden.
1872 wurde der sogenannte Schwulenparagraf, der Paragraf 175, eingeführt. Dennoch gab es viele Kämpfer, um dagegen anzukämpfen. Wie muss man sich das vorstellen? Lebten die so im Untergrund oder wie konnten die relativ offen agieren?
Es ist schön, dass ich an dieser Stelle mal mit einer alten Mär aufräumen darf. Der 175er ist zwar 1872 im deutschen Strafgesetzbuch erstmals aufgetaucht, aber die Homosexualität als Straftat gab es schon wesentlich länger. Also bis ins 13. Jahrhundert war Homosexualität spezifisch Analverkehr, zwar Sünde, aber es war legal. Dann gewann die Kirche immer mehr Einfluss. Das führte letztendlich dazu, dass Kaiser Karl der Große 1543 das allererste Strafgesetzbuch geschaffen hat, was für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation Gültigkeit besaß, bis 1794 übrigens, indem er Homosexualität als Straftat aufführte, mehr oder weniger auf Basis des 3. Mose 18, Vers 22. Du sollst nicht bei Manne liegen wie bei einem Weib, das ist ein Gräuel. Da klingt es ein wenig juristisch ausgefeilt, aber die Intention ist die gleiche. Abgelöst wurde dieses Strafrecht dann vom friderizianischen Landrecht von Friedrich dem Großen, der die Homosexualität aber auch weiterhin unter Strafe stellte, was ein kleiner Treppenwitz ist, weil auch Friedrich dem Großen wird ja nachgesagt, dass er schwul gewesen ist. Es gibt Quellen, die belegen das, es gibt Quellen, die bestreiten das. Einigen wir uns mal, es wird ihm nachgesagt. Insofern ist also die Strafbarkeit der Homosexualität durch Strafverfolgung wesentlich älter. Bismarck ist zu verdanken, dass der Straftatbestand Homosexualität im preußischen Strafgesetzbuch Bestand hatte und dann tatsächlich auch ins Reichsgesetz übernommen worden ist. Also es gab in der Folge dann nach dem Strafgesetzbuch, was zum 1. Januar 1872 in Kraft trat, gab es dann in der Tat etliche Bestrebungen, gerade diesen Paragraphen wieder zu streichen. Und das war jetzt nicht irgendwie eine obskure Untergrundbewegung, die das versucht hat. Das waren durchaus angesehene, illustre Männer, meistens natürlich damals Männer im Zweifelsfall, die entweder aus medizinischer oder allerdings auch aus juristischer Sicht angeregt hatten, diesen Paragraphen zu streichen. Das ging sogar noch vorher los. 1869 wurde vom preußischen Justizministerium ein medizinisch-wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben, ob einzelne Unzuchtsakte unterschiedlich zu beurteilen wären, also jetzt mit Tieren oder mit Männern oder wie auch immer. Und die haben sich tatsächlich nicht in der Lage gefühlt zu definieren, was jetzt eine gute Unzucht und eine schlechte Unzucht ist. Und deswegen empfohlen, überhaupt diese ganzen Paragraphen gar nicht erst reinzuschreiben. Bismarck hat sich drüber weggesetzt. Es gab dann, wie gesagt, noch weitere Versuche von Komitees, also Komitee für die Menschenrechte, die Magnus Hirschfeld später auch, Kurt Hiller im Umfeld von Hirschfeld, die immer wieder angeregt haben, immer wieder auch belegt haben, dass es eigentlich gar keine Straftat sei. Ich persönlich weiß auch nicht, wo der Straftatbestand eigentlich steckt. Im Namen der Homosexualität ist nie ein Krieg angezettelt worden, zum Beispiel. Also mal als Beispiel gebracht. Trotzdem sind sie immer wieder gescheitert. Spannend ist, es gab sehr viele Phasen, sowohl im Kaiserreich wie auch in der Weimarer Republik, als man kurz davor war, den Paragraphen zu entschärfen oder sogar ganz zu streichen. Immer dann passierte irgendwas, können wir gleich nochmal einen einzelnen aufdröseln, worauf dann plötzlich die Verfolgung wieder verschärft wurde.
Trotz des Paragraphen 175 entwickelte sich noch im Kaiserreich sogar eine Art Subkultur. Unter anderem gab es Kneipen, in der sich schwule Männer trafen. Die Polizei ging zum Teil dagegen vor. Da gab es zum Beispiel eine Razzia 1885 im Segerschen Lokal in der Jägerstraße 10. Aber in der Folgezeit gehörten solche Razzien eher der Seltenheit an. Wieso ging die Polizei gar nicht so sehr gegen die Szene dann später vor?
Also in der Tat haben sich hat sich die schwule Szene, wenn man so will, also klassisch gab es ja die Begrifflichkeit noch gar nicht wirklich, hat sich tatsächlich um die Jahrhundertwende wirklich etabliert, und zwar ursprünglich in der Luisenstadt, also heute Kreuzberg ist. Ich habe lustigerweise festgestellt, dass der Großvater meines Nachbarn auch einen solchen Laden betrieben hat. Das wurde in der Familie ungern gehört, allerdings, als ich das aufdeckte, die Adonis-Diele, wunderschöner Name. Es gab diese Kneipen, es gab diese Etablissements, wie immer man sie nennen will, die aber mehr eigentlich so als für Freunde ausgelegt waren. Also es wurde schon unter der Decke gehalten. Die Polizei hat diese Etablissements wohl auch beobachtet, hat aber eigentlich auch zu Kaiserszeiten relativ wenig dagegen gemacht, solange keine Straftaten passiert sind. Natürlich sind eine ganze Menge Straftaten passiert, sodass da auch die Polizei recht viel unternommen hat. Ob das jetzt Beischlafdiebstahl gewesen ist, wie man das heute so schön sagt, wesentlich stärker war aber noch. Zu jener Zeit waren das ja meist ältere gesetzte Herren. Also das Bild des Homosexuellen, auch Literatur und Theater der Zeit, ist ja immer so des destornierten Adligen, der sich dann mit seinen Lustknaben vergnügt. Und die waren natürlich minderjährig und damit war das ein Fall schon für den Staatsanwalt. Solche Sachen sind natürlich auch gewesen. Oder Prostitution letztendlich auch. Ne? Das heißt also, dass die Polizei darüber weggesehen hat in Berlin, ist theoretisch richtig, praktisch gesehen aber eigentlich nicht.
Wann ging die Polizei gegen Homosexuelle vor?
Also in der Kaiserzeit war Homosexualität nicht akzeptiert. Das merkt man auch spätestens daran. Es gibt zwei schöne Beispiele, die jetzt nicht unbedingt auf das Deutsche Kaiserreich bezogen sind, aber tatsächlich auf die Zeit auch. Das eine ist allerdings, hat mit Wilhelm II zu tun, das war die Eulenburg-Affäre 1907. Wilhelm II begab sich gern in den sogenannten Liebenberger Kreis. Das war so eine Art Tafelrunde von Adligen, die eben vom Grafen Eulenburg in Nordbrandenburg ausgerichtet wurde. Und da gab es einen Journalisten, Maximilian Harden, von der Zeitschrift Die Zukunft, der diesen Kreis verdächtigte, auf den Kaiser einzuwirken, dass er eher pazifistisch sein möge und damit sozusagen sämtliche Anstrengungen dem Erzfeind oder Erbfeind Frankreich gegenüber dann zurücknehme. Das wurde auch unter anderem damit begründet, dass einige dieser Mitglieder schwul wären und homosexuell, wie man sagte. Das hat dem Kaiser natürlich gar nicht gefallen, damit in Verbindung gebracht zu werden, hat sich dann also aus dieser Runde auch entfernt. Eulenburg ist dann auch verhaftet worden und auch verurteilt worden wegen Homosexualität. In der Folge sind tatsächlich auch, gerade auch im Heer und auch in der Politik, ist die Anzahl der Suizide gestiegen, weil man eben befürchtete, dann als unehrenhaft aufgedeckt und entlassen zu werden oder an den Pranger gestellt zu werden. Die zweite Geschichte ist ungefähr auf demselben Zeitraum, 1903. Wir haben die Russen herausgefunden, dass Oberst Redl von der KOK-Armee homosexuell ist, weil er sich mit einem Leutnant eingelassen hatte, und die haben ihn dann erpresst zu Spionagetätigkeiten. Der wäre 1911 fast aufgeflogen, 1913 ist er tatsächlich aufgeflogen und man hat ihm dann erlaubt, letztendlich selber Hand anzulegen, sprich sich zu erschießen. Auch in dem Zusammenhang ist dann wieder die Anzahl der Suizide gestiegen, weil man dann wieder sehr stark darauf achtete, dass gerade im Heer, gerade bei der Armee, möglichst keine Homosexualität auftauchen sollte. Das heißt also, offiziell war sie nicht legitimiert in keiner Weise, weil, wie gesagt, es gab den Paragraphen, es gab auch sozusagen das gesunde Volksempfinden, auf das man auch heute immer noch gerne rekurriert. Aber natürlich, unter der Hand gab es schon die Möglichkeiten, das eine oder andere, dass man sich ausleben konnte. Man musste es nur verdammt vorsichtig darauf tun.
Was waren denn das für Hauptgruppen, die sich dann für die Abschaffung des Paragraphen 175 einsetzten?
Nach meiner Erkenntnis haben sich interessanterweise eigentlich jetzt Schwule selber nicht organisiert in der Zeit, um dagegen zu kämpfen, sondern haben immer sozusagen das das Mäntelchen eines Komitees, einer Organisation, was auch immer verwendet. Es ist tatsächlich allerdings auch von vielen heterosexuellen Menschen dann, die sich da beteiligt haben, auch die Abschaffung gefordert worden. Man braucht auch einen offiziösen Anstrich, um überhaupt mit einem solchen Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Deswegen war es wichtig, eben mit Hirschfeld, mit seinem Institut oder eben mit Hiller oder auch Ulrichs als Jurist, um den Background einfach zu haben, um das ermöglichen zu können. Also wie heute, wo sich wirklich Leute auf die Straße stellen und demonstrieren und Regenbogenfahnen schwenken, so ging das damals leider nicht.
Was waren denn deren, also die dann dich eingesetzt haben, Hirschfeld und so weiter, was waren denn deren Ziele und was war Ihre Vorgehensweise?
Das vorrangige Ziel, den Paragraphen 175 abzuschaffen, liegt natürlich darin, in der Gleichberechtigung, der Gleichbehandlung, der Gleichstellung. Also alles das, was wir auch heute noch mit Ehe für alle zum Beispiel als Thema hatten oder auch immer noch haben zum Teil. Das ist ein ganz klares Ziel gewesen, weil es tatsächlich, wie ich auch schon sagte, es gibt tatsächlich keine offizielle Begründung, warum Homosexualität ein Straftatbestand sein soll. Die Analogie dazu findet man auf der Bühne. In der Kaiserzeit wurden homosexuelle Figuren eher sehr reduziert dargestellt, eigentlich auch immer so ein bisschen negativ konnotiert. In der Weimarer Republik anfänglich auch. In der Mitte der 20er Jahre kam dann eine überbordende Menge an Stücken, die heute keiner mehr kennt, auf die Bühne, in denen die Figuren durchaus differenziert, aber nicht diffamierend und auch nicht diskriminierend gezeichnet wurden. Gegen Ende der Republik war dann eine Übersättigung da, dass sich die Leute schon wieder abgewendet haben, weil sie wollten nicht noch einen Schwulen und noch einen Schwulen und noch einen Schwulen haben. Das heißt, die Vorgehensweise, um den Paragraphen abzuschaffen, konnte letztendlich immer nur über wissenschaftliche, politische oder juristische Elemente gehen, wenn man was bewegen wollte.
Was war denn der sogenannte Krupp-Skandal? Was bewirkte er?
Ach, Krupp auf Capri, das waren schöne Zeiten. Capri war damals ja schon für Italien auch so eine Art Berlin, wenn man so will, weil in Italien war Homosexualität meines Wissens nach verboten, auf Capri konnte sie aber straffrei ausgelebt werden. Und Friedrich Alfred Krupp ist sehr gerne, obwohl er verheiratet war und zwei Kinder hatte, ist sehr gerne auf Capri gewesen, hat sich dort auch mit italienischen Jünglingen vergnügt, was im Prinzip nicht wirklich aufgefallen wäre, wenn nicht eine Lokalzeitung mal einen Artikel gebracht hätte, allerdings ohne Namensnennung, über einen reichen, degenerierten Ausländer, der da sein Unwesen treiben würde, weil man betrachtet das also sehr skeptisch, was da gewesen ist. Das wurde dann von der italienischen Boulevardpresse natürlich mit Kusshand aufgenommen, schwappte so auch nach Deutschland rüber. Der Vorwärts, der SPD-Organ, hat dann daraus eine ganz große Geschichte gemacht, die dazu führte, dass also Krupp wieder zurück nach Deutschland gekommen ist und musste letztendlich auch und mehr oder weniger in Schimpf und Schande. Das hat ihn so mitgenommen, dass er 14 Tage später, glaube ich, schon verstorben ist. Niemand weiß genau, ob es tatsächlich ein Herzinfarkt war oder ob es Selbstmord war. Es weiß auch niemand, ob er tatsächlich homosexuell war oder nicht. Also auch da streiten sich die Gelehrten. Auch die Archive der Firma Krupp geben da nicht viel her. Gibt ja diese Verfilmung von den Krupps, den Dreiteiler. Da wird es zwar angedeutet, aber auch nur sehr vorsichtig. Das heißt, also man weiß nicht wirklich, ob er wirklich homosexuell gewesen ist. Tatsache ist aber, dass er sich offensichtlich da mit italienischen Jünglingen vergnügt hat und das einigen Leuten ein Dorn im Auge war. Das war aber auch so ein typisches Beispiel dafür, denn als das bekannt wurde, stieg danach wieder die Zahl der Verhaftungen bzw. der Beobachtungen und auch der Verurteilungen. Das war immer diese Welle. Man war gerade auf dem Weg, irgendwie den 175er abzuschaffen, abzumildern oder was auch immer, dann passierte was und dann stieg wieder die Anzahl der Verhaftungen. Was die Anzahl der Verhaftungen oder besonders der Urteile betrifft, zwischen 1902 und 1918 wurden im gesamten Deutschen Reich 9.384 Männer nach § 175 verurteilt, über 3.500 alleine in Berlin. Daran merkt man schon, warum Berlin so ein angesehener Punkt war, weil das lasterhafte Berlin, wie man so schön später dann sagte, da schon sein Ausgang nahm. Nur zum Vergleich, in der Weimarer Republik waren es in einigen Jahren weniger, 9.300, also in Relation deutlich mehr. Und wenn wir dann ins Dritte Reich gucken, dann wird die Zahl ja sehr eminent groß.
Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts gab es dann die erste Hoffnung, wir haben es eben angesprochen, den Paragraphen 175 wieder abzuschaffen. Was verschlechterte die Situation? Waren das solche Skandale? Oder?
Tatsächlich ist dann nach der Liebenberger Tafelrunde, dem Liebenberger Kreis, wo ja Wilhelm II. Auch Mitglied war, dann eben nicht mehr. nachdem herausgekommen war, dass da etliche Mitglieder homosexuell sind, ist die Anzahl der Verhaftungen wieder gestiegen. Das war ein ganz typischer Fall. Also es wurde plötzlich für einen Moment, kam Homosexualität wieder in die Medien, wie man heute so schön sagen würde, oder rückte ins Rampenlicht. Und da hat sich dann natürlich die Staatsmacht nicht lumpen lassen, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, und hat dann nochmal ein extra Auge drauf geworden, um da auch ja jede Gefahr einer möglichen Schieflage für den Kaiser selber auch abzuwenden.
Im Vergleich zum Kaiserreich, was änderte sich in der Weimarer Republik in Bezug auf die queere Szene?
Weimarer Republik und queere Szene in einem Satz zu sagen, halte ich immer für ein bisschen problematisch, weil den Begriff kannte man damals natürlich noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es schon eine ganz klassische Szene nach heutigen Maßstäben gegeben hat. Nach meinen Erkenntnissen und meiner Beobachtung oder aus dem geschichtlichen Zusammenhang heraus muss man aber festhalten, dass natürlich nach dem Zusammenbruch des Deutschen des Kaiserreiches nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auch eine Aufbruchstimmung im Lande lag, dass man dieses und jenes mal alles versuchen konnte und dass davon sicherlich auch queere Menschen profitieren konnten. Tatsache ist aber auch, dass man in Deutschland eben bis 1923 mit den Folgen des Krieges und vor allem der Inflation auch zu kämpfen hatte. Und dass da auch sicherlich viele Leute ganz andere Sorgen hatten, als sich jetzt Gedanken darüber zu machen, was der Nachbar in seinem Bett treibt. Es ist allerdings in der Weimarer Republik eben auch Literatur, Bühne, Musik, egal was man nimmt, also Kunst als solche, Malerei natürlich auch, eben diese Aufbruchstimmung zu spüren gewesen, von der tatsächlich dann auch die Möglichkeit beseelt war, sein Leben so zu leben, wie man das möchte. Es gab ja 1921 dann auch den ersten schwulen Schlager, das Lila Lied. 1924 gab es dann die erste, meines Wissens nach, die erste schwule Schallplatte. Bubi, lass uns Freunde sein. Und da kommt in den Texten eigentlich schon zum Vorschein heraus, dass man irgendwie Morgenluft wittert und einfach diese ganzen zeitlichen Umbrüche, die da passiert sind, auch für sich selber nutzen möchte. Im Lila Lied heißt es ja, wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt. In der zweiten Strophe gibt es diesen schönen Anfang, wozu die Qual, uns die Moral der anderen aufzudrängen. Also auch tatsächlich die Befreiung eigentlich von den Fesseln der heteronormativen Gesellschaft, würde man, glaube ich, heute so schön sagen. Und bei Bubi, lass uns Freunde sein, heißt es, Bubi, lass uns Freunde sein, hör nicht drauf, was fremde Leute sagen. Lass sie reden, ich schweig still, kann ja küssen, wen ich will. Komm, wir werden uns schon vertragen. Auch daran merkt man hier, Freiheit, Freizügigkeit, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein kommen durch. Letzte Zeile heißt, denn der Freund hilft, alles Leid ertragen. Das harmoniert wiederum mit dem Lila-Lied, wo es heißt, dann haben wir das gleiche Recht erstritten, wir leiden nicht mehr, sondern sind gelitten. Also auch diese Hoffnung, dass man sich da über die Befreiung tatsächlich als gleichberechtigtes Mitglied in der Gesellschaft erkennen kann. Das war letztendlich nur in der Weimarer Republik möglich.
Wie konnten so viele queere Lokalitäten an sich dann entstehen? Wieso war das queere Leben dann plötzlich dann mehr in der Öffentlichkeit? Also man sei da auch dann Leute, da weiß auch.
Also dieses Entstehen bleiben wir mal bei dem Begriff queere Szene. Ja. Lässt sich natürlich auch relativ einfach darstellen. Berlin war ein Melting Pot, nach Berlin kamen Künstler aller Art. In der Weimarer Republik war auch das Thema Homosexualität plötzlich auf der Bühne zu finden. Es gab auch mit, anders als die anderen, auch einen Film darüber. Das heißt, es kam also wirklich verstärkt im Leben der Menschen vor. Und dann haben sich natürlich dann auch Lokale gebildet, in denen man eben verkehrt ist, solange man zumindest nicht andere Straftaten, dagegen wurde man auch geduldet. Und irgendwann war es natürlich auch schick. Es gibt die schöne Geschichte vom Eldorado, was ein zeitgenössischer Autor geschrieben hat, Kurt Morek, in Das lasterhafte Berlin 1931, aber im Rückblick stimmt es auch natürlich auch. Das Eldorado war letztendlich ein, nicht das in der Motzstraße, sondern das ältere, was an der Martin-Luther-Straße, also damals Lutherstraße war. Da haben sich mehr oder weniger die heterosexuellen Damen busweise hinkarren lassen, weil es schick war, reinzukommen, aufzutreten, da zu sein, dabei zu sein, mit dem Erfolg, dass tatsächlich irgendwie die tatsächlichen eigentlichen Hauptgäste immer so mehr an den Rand gedrückt wurden. Das gab es auch in einer anderen Kneipe in der Kalkreuzstraße, wo das ähnlich war. Das ist auch ein Grund, weshalb letztendlich wohl auch das zweite Eldorado aufgemacht hat. Aber wir kennen alle die bekannten Bilder mit Marlene Dietrich, die da verkehrt hat. Und das war einfach auch schick, dahin zu gehen, weil man da eben auch viele Kollegen von Bühne und Film und Theater und was auch immer getroffen hat.
Heißt das, dass Lesben, Schwulen, Transmenschen, wenn dann auch Retro-Publikum da war, in der Bevölkerung eher akzeptiert wurden? Oder war es trotz allem eher eine geschlossene Szene in der Regel? Oder waren das von Ausnahmen?
Ach, da hat sich eigentlich zu heute kaum was geändert, wenn man mal die letzten Jahre weglässt. Früher war das auch, dass ein queerer Laden, also ob jetzt eine Schwulenbar oder Lesbenkneipe oder wie auch immer, eine Schutzzone war. Genau wie das ja auch heute eigentlich noch der Fall ist. Und natürlich im Rahmen dieser Lokalitäten waren alle Freizügigkeiten möglich, soweit sie zeitmäßig auch okay waren. Draußen sah das wieder ein bisschen anders aus. Es gab ja zum Beispiel im Kaiserreich noch die schöne Geschichte, dass man eine polizeiliche Bescheinigung brauchte, um außerhalb von geschlossenen Räumen Frauenkleidung zu tragen als Mann. Das heißt also, auf der Bühne durfte man, da brauchte man also keine Bescheinigung, dass man das darf, oder kein Erlaubnisschein, sondern wenn man es auf der Straße wollte, brauchte man diesen Schein. Deswegen haben sich ja auch Transvestitlokale tatsächlich entwickelt, um da das ausleben zu können, was draußen einfach nicht möglich war. Und natürlich wurden auch Transvestiten auf der Straße schräg angeguckt, auch in aufgeklärten Gesellschaften wie der unseren, oder von dem man immer hofft, dass sie aufgeklärt ist oder bleibt, passiert das ja auch. Aber in den Läden tobte das Leben ganz einfach.
Es gab ja weiter viele Interessengruppen gegen den Paragraphen 175, die dagegen kämpften. Waren die so eine einheitliche Front eigentlich?
Es gibt eine Bewegung für Menschenrechte, glaube ich, hieß die, die sich in der Zeit gegründet hat, parallel ungefähr auch ein bisschen mit Hirschfeld, die sehr stark angewachsen sind und die bei ihrer Selbstauflösung oder ihrer erzwungenen Selbstauflösung 1933, glaube ich, 48.000 Mitglieder hatten, die unter anderem eben auch für die Abschaffung des 175er gekämpft hat. Und in dem Zusammenhang war ja 1929 eigentlich die letzte große Morgenluft, die man witterte, weil es ging darum, dass der 175er im Prinzip gestrichen werden sollte, sondern nur ersetzt werden durch die sogenannten qualifizierten Fälle, also Prostitution, Unzucht mit Minderjährigen oder mit Abhängigen, dass die also noch bestehen bleiben sollten, aber die in Anführungszeichen normale Homosexualität dann tatsächlich legalisiert werden sollte. Das ist eigentlich auch angenommen worden intern in der Regierung. Also die Beschlusslage war klar, dass es beschlossen werden sollte, dass das Gesetz geändert werden sollte. Dann kam allerdings die Weltwirtschaftskrise dazwischen und da hatte man wirklich den schönen Satz, haben wir denn keine anderen Probleme. Wurde dann auch mit diesem Satz dann das auch vom Tisch gefegt und so blieb erstmal alles, wie es war. Was spannend ist, wenn man heute Berlin und queere Szene hört, dann denkt man immer Schöneberg oder natürlich auch Prenzlauer Berg. Schöneberg ist ja gar nicht der Urknall sozusagen der queeren Szene gewesen oder der schwulen Szene gewesen damals. Die hat wirklich tatsächlich in der Luisenstadt begonnen, also Kreuzberg, ist dann vom Oranienplatz quasi über das Hallische Tor dann Richtung Schöneberg vorgearbeitet, wobei eigentlich die ersten Läden noch in Charlottenburg waren, nämlich im Neuen Westen. Charlottenburg ging damals bis zum Neuendorfplatz. Das heißt, das war dann der Neue Westen, der ja schon mit 1895 ist der Kudamm eingeweiht worden und dann haben sich ja dann auch kulturelle Stätten da angesiedelt, ob das jetzt verschiedene Theater waren, ob das das Deutsche Opernhaus ist, was da gebaut worden ist, oder Städtische Opernhaus Charlottenburg hieß es ja damals erst, oder eben aus Café Größenwahn, Café des Westens, später dann Café Kranzler oder das Romanische Café. Da kam natürlich ein Zug in den Westen als Vergnügungsmeile. Und in dem Zusammenhang sind dann auch tatsächlich Schulenläden immer weiter in diese Richtung gekommen. Die ersten lesbischen Läden sind interessanterweise rund um die Bülowstraße gewesen. Also ungefähr da, wo Günter Fitzmann lange Jahre als in der Praxis Bülowbogen praktiziert hat. Das war tatsächlich so das erste lesbische Kerngebiet.
Waren einzige Clubs immer schwule Treffpunkte oder überwog teilweise so das heterosexuelle Publikum, wie wir vorhin sagten, mit diesem Tourismus? Also, dass die Schwulen ausgestellt worden, weniger als Unterhaltungspersönlichkeiten?
Anfänglich waren die schwulen Cafés, schwulen Bars, schwulen Kneipen eigentlich fest in schwuler Hand und vielleicht konnte man mal einen Freund oder vielleicht eine Freundin noch mitbringen. Aber nachdem immer mehr Homosexualität auch sichtbar werden konnte und auch durfte und auch gelitten war, wie man so schön sagt, öffneten sich natürlich dann auch die ganzen Etablissements eben auch für Besucher aller Art, die sich daran delektieren wollten, die Spaß daran hatten, die einfach mit Freunden auch zusammen feiern wollten. Und manche sind dann leider auch ein bisschen übernommen worden von Heteros, weil es schick war, dahin zu gehen. Aber es wurde plötzlich eigentlich ein ganz normaler Ausgehfaktor. Man kann natürlich wieder gerne das Beispiel Marlene Dietrich anbringen, die ja nun auch als Erfinderin des anzugtragenden Frauentyps gilt, die natürlich sich in dieser Umgebung auch durchaus wohlgefühlt haben dürfte. Ne? Weil es eben auch genau Menschen waren, die einfach das gelebt haben, was sie interessierte, was sie wollten, ohne jemand anders damit zu bedrängen.
Wieso war ich gerade Berlin so, so beliebt? Also gerade man hört ja von Tourismus aus England, dass das, die halt nach Berlin kamen, Frankreich, obwohl die Städte ja auch Metropolen sind, größer vielleicht sogar noch als Berlin sind und Entertainment auch haben. Aber was war da, warum kamen die alle nach Berlin?
Ja, die Begeisterung für Berlin haben ja einige Leute aus dem Ausland gar nicht verstehen können. Es gab eine, das habe ich die Tage irgendwo gelesen, es gab eine französische Kolumnistin oder einen französischen Kolumnisten besser gesagt, der Berlin in den schlimmsten Farben schilderte, weil also da wirklich so das Laster Tür an Tür wohne und der aber offensichtlich vergessen hatte, dass es in Paris genau dieselben Läden auch gab. Aber Berlin war irgendwie so ein Wahrzeichen für Aufbruch, für Freiheit, für alles Mögliche. Auch die Berliner Stadtreinigung war die modernste der Welt zum Beispiel, damit tatsächlich der Welt. Auch das Verkehrsnetz war unglaublich ausgebaut. Ich meine, später kam man in den Verkehrsturm, dann die erste oder zweite Ampel Deutschlands dann auch in Berlin an. Aber Berlin hatte immer schon so eine Anziehungskraft, eben weil es eine besondere Stadt gewesen ist. Auch wenn das Kabarett zum Beispiel in München erfunden worden ist, ist es relativ schnell nach Berlin gekommen und hat sich da ausgebreitet wie eine, im positiven Sinne, wie eine Krake. Das ist also überall schossen die Brettelbühnen aus dem Boden. Und genau dazu kamen natürlich auch dann die Künstler, viele von denen eben auch homosexuell, also schwul oder lesbisch, kamen dazu und haben damit auch geholfen, durch diese Stadt zu einer absoluten, eine Hochglanzgeschichte für alternative Lebensformen oder Lebensweisen auch zu machen. Das war wie ein Prospekt eigentlich. Und Christopher Isherwood hat ja mit seinem Goodbye to Berlin oder Gabaret dann in der Verfilmung eigentlich auch genau gezeigt, was ihn an Berlin fasziniert hat. Und das kann man, glaube ich, eins zu eins als Blaupause für viele andere auch übernehmen. Selbst ich bin ja mit Leidenschaft nach Berlin gekommen, obwohl ich ja gar nicht geboren bin, weil mich die Stadt einfach fasziniert mit ihren Möglichkeiten.
Abgesehen davon, dass das queere Leben ja an sich ja, oder nennt man weiter jetzt mal so, aber das so aufblühte, gab es dennoch immer wieder auch starke Rückschläge in der Zeit.
Wenn wir eben schon von diesen wellenförmigen Geschichten gesprochen haben, so siehe Eulenburg-Affäre und so weiter und so fort oder auch Oberst Redl, dann ist das auch in der Weimarer Republik passiert. Dann sage ich nur Fritz Haarmann. Da wie der Berliner so schön sagte, warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Haarmann auch zu dir mit dem kleinen Hackebeilchen, matte Hackefleisch aus dir. Haarmann lebte zwar in Hannover, war da als Polizeispitzel in Schulenkreisen tätig. Ihm wurden dann 27 Morde zur Last gelegt, von denen er wegen 24 dann auch zum Tode verurteilt wurde. Und das war alles unter das Rubrum Päderastie, wie man so schön sagte. Und im Zuge von Haarmann ist danach auch sofort wieder die Beobachtungsrate angestiegen, die Verhaftungsrate angestiegen, die Verurteilungsrate angestiegen. Also auch da gingen diese Wellen nahtlos weiter.
Wer waren denn die wesentlichen Gegner und was war so Futter für deren Argumente? Wahrscheinlich gerade solche Dinge. Wahrscheinlich.
Es gab damals wie auch heute immer noch die, ich weiß gar nicht, wo sie eigentlich herkommt, die Meinung, dass man schwul gemacht werden könne, dass es irgendwie äußerliche Faktoren gäbe. Und das heißt, wenn man das Schwule ausmerzt, dann werden eben auch keine Schwulen mehr existieren. Dass das nicht stimmt, hat man ja spätestens dann auch gesehen, als im Dritten Reich die große Verfolgung gewesen ist. Homosexualität ist eben nichts Erlernbares, sondern ist etwas Normales, etwas, was im Menschen drin ist und was man nicht einfach rausreißen kann. Aber je nach Sichtweise war man eben der festen Überzeugung, man könnte umpolen. Auch damals gab es schon diese Umpolungsgeschichten, wo man also versucht hat, Homosexuelle wieder auf den Pfad der Tugend, wie man so schön sagte, zurückzubringen. Aber das nützt natürlich nicht. Nur daraus speisten sich die Gegner. Genau wie sie es heute noch tun, sehe Demo für alle und ähnliche Konsorten.
Wir sprachen eben schon über 1975 und das 1929, dass es aussehen könnte, wenn es kippen könnte unter Umständen. Geschah dann nichts. Weltwirtschaftskrise haben wir genannt. Was sind sonst Gründe, dass es dann nicht geklappt hat? Hauptsächlich Dritte Reich oder gab es da noch andere Wege, dass es dann nicht geklappt hätte? Also hätte es ohne Dritte Reich geklappt? Also mutmaßlich.
Ob die Bewegung 1929, den 175er abzuschaffen, tatsächlich überlebt hätte oder auch tatsächlich dann, zum Erfolg geführt hätte, wenn das Dritte Reich nicht gekommen wäre, das ist eine Frage, die ist ausgesprochen schwer zu beantworten, denn das Dritte Reich hat sich ja nicht nur gebildet, weil man gegen Homosexuelle war. Das hat ja ganz andere Ursprünge gehabt. Es ist durchaus möglich, dass ich was hätte ändern können, aber ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich, wenn man es mal auf der Zeitreihe beguckt. Zum Beispiel hat es schon, jetzt machen wir einen Schritt zurück nochmal in die Kaiserzeit, 1913 hat Kaiser Wilhelm ein Gesetz vorgeschlagen, das den 175er auch auf Frauen ausdehnt. Der sollte mit einer Strafrechtsreform 1917 dann ins Gesetzbuch aufgenommen werden. Gut, dazu ist es dann wegen des Ersten Weltkriegs nicht gekommen. Aber man sieht schon, dass der 175er immer eigentlich ein Paragraph gewesen ist, der irgendwie eine Bestandsgarantie hatte, egal was passiert. Und es hat eher dazu geführt, dass er mehr ausgenutzt wurde, in Anführungszeichen, als weniger, weil man immer wieder Anlässe gefunden hat, an denen man dann festmachen konnte, wie richtig er doch ist. Diese qualifizierten Fälle übrigens, diese Geschichte, das hat ja Hitler übernommen. Das ist ja 1935 dann bei der Verschärfung des Strafrechts aufgenommen worden. Da ist ja die normale Homosexualität, ist ja quasi mit den qualifizierten Fällen gleichgesetzt worden und damit ja verschärft worden. Dass das bis 1969 in der Bundesrepublik galt, müssen wir nur am Rande erwähnen.
Wie kann man sich vorstellen mit den schwulen Lesben in der Zeit, den Nazis gegenüber, wie standen die dazu? Gab es auch Sympathien oder waren die eigentlich gegen die Nazis?
Also wenn mir eine Bevölkerungsgruppe sagt, die absolut gegen Nationalsozialisten oder gegen Rechtspopulisten oder gegen Rechtsextreme ist, der müsste, glaube ich, erst noch erfunden werden. Es gibt in jeder Gruppierung gibt es Befürworter von linken und rechten, mittleren, liberalen, faschistischen, demokratischen Strömungen. Man mag es nennen, wie man will. Und so gab es das definitiv auch in der Schwulenszene. Also ich meine, allein, wenn wir nur mal den Ausblick ins Dritte Reich machen, allein diese Betonung des männlichen Körpers, dieses arischen Typs, blond, blau, irgendwie wohlgebaut, ich meine, das ist ein Tuntentraum ohne Ende, mit Verlaub gesagt. Und genauso war das natürlich auch in den Jahren davor. Auch die ersten schwulen Zeitschriften, die es gab, haben also sehr oft wirklich mit Titelbildern gearbeitet, auf denen genau diese Schönheitsideale und auch die Jugendideale natürlich dargestellt wurden. Und deswegen ist jeder Mensch ist irgendwie anfällig für Strömungen, wenn sie denn in sein Bild irgendwie reinpassen. Ich meine, dass es heute noch so ist, sieht man daran, dass es Homosexuelle in der AfD gibt oder gab. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. So ruhig geworden, Gott sei Dank. Aber auch wenn eine Partei jetzt plötzlich Juden in der AfD und Christen in der AfD und Frau von Storch hat ja Muslime in der AfD vorgeschlagen, ich warte auf die Gruppierung Menschen in der AfD, da sieht man also wirklich, wie man tatsächlich auch politischerseits Strömungen ausnutzen kann, um sie für sich zu vereinnahmen. Und warum sollte das mit Schwulen anders gewesen sein?
Kann man das Lied als Hymne der Homosexuellen bezeichnen?
Das Lied ist mit Sicherheit ein ganz frühes I am what I am, ja. Definitiv, das ist schon eine Hymne, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr so bekannt ist, leider in Vergessenheit geraten. Aber gibt es eine ganz zauberhafte Geschichte darum. Wilhelm Bendo, Tante Magnesia, wie er sich ja selber nannte, in Anspielung auf den Spitznamen von Magnus Hirschfeld, den er ja damit auch immer so ein bisschen komisch interpretierte. Wilhelm Bendo sollte in einer Revue von Trude Hesterberg die Hauptrolle spielen, wurde aber dann ins zweite Glied versetzt, weil die Hesterberg irgendwie einen jungen Schauspieler aufgetan hatte, den sie da protegieren wollte. Daraufhin legte sich Wilhelm Bendo dann ins Bett, war nicht nur gekränkt, sondern auch todkrank und ließ sich hofieren. Und dann kam die Hesterberg zu ihm hin und hat ihn auf Knien gebeten, doch diese andere Rolle zu spielen, hat ihm in allen Farben ausgemalt, wie toll diese Rolle für diese Revue ist und wie sehr er sich da produzieren kann. Und hat ihm dann letztendlich, als er immer noch zögerte, dann zugesagt, dass sie ihm ein hinreißendes Lied schreiben lassen wolle, das Lila Lied. So ist es entstanden und mit dieser Zusage ist Bendo sofort aufgestanden aus dem Bett und zu den Proben geeilt. Wilhelm Bendo, wer ihn nicht kennt, ist ja unsterblich geworden durch Loriot auf der Rennbahn. Ach, ist der Rasen schön grün. Das ist Wilhelm Bendo.
Und zu welchen Anlässen wurde sie dann gespielt?
Also das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, wann es gespielt worden ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ich weiß gar nicht mal, ob es auf Schallplatte gepresst worden ist. Denn die erste schwule Schallplatte, von der ich weiß, das ist eben Bruno Balls Text und Musik weiß ich jetzt gar nicht im Moment, Bubi, lass uns Freunde sein. Bruno Balls hat ja später für Zara Leander auch viele Titel geschrieben, also da war die Ecke ja schon durchaus da. Aber ich nehme an, dass es, wenn es gespielt worden ist, sicherlich in den Etablissements. Aber da bin ich wirklich überfragt. So weit zurück reichen meine Schallplattenbestände nicht.
Gab es ansonsten noch queere Hymnen, die in schwulen oder lesbischen Kreisen gesungen worden sind?
Die ganzen 20er Jahre waren ja voll von Tagesschlagern mit durchaus auch sexuellen Anzüglichkeiten. Ich habe jetzt momentan kein explizit homosexuelles auf dem Schirm. Allerdings die Anzüglichkeiten, die man damals in die Texte reinschrieb, waren natürlich eigentlich harmlos, obwohl man, wenn man jetzt aus den 80er, 90er, Nuller Jahren kommt und wieder zurückschaut, waren sie eigentlich ganz schön heftig, nachdem wir unsere geistig-moralische Wende hier hinter uns gebracht haben. Aber ich wüsste jetzt im Moment, es gibt natürlich etliche Lieder, die es da gegeben hat. Das ist, es gibt ja die Schallplatte, die Schule Plattenkiste, da sind etliche Sachen drauf. Also wenn ich die Titel höre, kenne ich sie wahrscheinlich alle. Aber im Moment fällt mir da gar keiner ein.
Der Film, anders als die anderen, feiert 2019 ja seinen 100. Geburtstag oder sein Jubiläum. Kann man ihn als ersten schwulen Film bezeichnen?
Im Prinzip kann man ihn wirklich tatsächlich als ersten schwulen Film bezeichnen. Anders als die anderen ist ja im Prinzip die ganz klassische Selbstdarstellung schwuler oder homosexueller Menschen. Bleiben wir mal in dem Bereich. Übrigens, wenn wir nächstes Jahr den 100. Jahr seiner Entstehung feiern, können wir übernächstes Jahr auch das 100. Jahr seines Verbotes feiern, weil der ist 1920 gleich wieder verboten worden. Thema ist übrigens eine ganz übliche Geschichte. Da geht es nämlich auch darum, dass jemand wegen seiner Homosexualität erpresst wird. Und wenn ich von Straftaten im Zusammenhang mit Homosexualität oder Kneipen oder sowas gesprochen habe, dann ja, gab es ja da immer die Möglichkeit, entweder gibt man der Erpressung nach und zahlt sich dumm und dämlich oder nimmt sich selbst das Leben aus Scham, aus was auch immer, oder aber man greift selbst zur Waffe und metzelt den Erpresser nieder. Also sowas ist nie gut geendet. Grundsätzlich. Aber das ist ein ganz klassisches, archetypisches Beispiel dafür, über den Umgang in einer so fürchterlich moralinsauren Gesellschaft, in der alles das, was eben anders war als die anderen, ganz Schreckliches dargestellt wurde. Und ich glaube einfach, dass mit dem Film eigentlich nur Aufklärung betrieben werden sollte. Aber das hat, glaube ich, die Leute so schockiert oder zumindest die Zensurbehörde so schockiert, dass sie dann gleich wieder verboten haben.
Also der Film war als Aufklärungsfilm gedacht oder wollte auch provozieren damit oder?
Es war, anders als die anderen, ist als Aufklärungsfilm gedacht worden. Es gibt ja noch zwei Adaptionen von dem Film. Einen aus den 50ern, aus den USA. Der ist fürchterlich zuckerlastig. Ganz schrecklich. Und den anderen habe ich jetzt den Titel nicht im Kopf. Da ist aber die Geschichte mit drin, auf jeden Fall. Nur ich habe interessanterweise das Original noch nie geguckt. Da steht seit 2 Jahren bei mir im Schrank. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die DVD anzugucken. Ich muss das endlich mal machen. Weil es interessiert mich wirklich auch, wie das damals gewesen ist. Ich bin ein Fan von den Filmen aus dieser Zeit, der 20er Jahre auch. Und da darf der natürlich dann nicht fehlen, weil man sollte ihn wenigstens mal gesehen haben.
Wen soll der Film eigentlich ansprechen? Was hat man sich vorgestellt? Also soll es ein großes Publikum finden oder in speziellen Kreisen gezeigt werden?
Die Intention des Films ist mir jetzt gar nicht geläufig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er tatsächlich, wenn doch einem größeren Publikum dargeboten werden sollte, weil es ging ja letztendlich darum zu erklären, dass man als homosexueller Mensch eben zwar anders als die anderen zu sein scheint, es aber eigentlich gar nicht ist. Letztendlich ist man genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Nur die Tatsache, dass man eine andere Sexualität lebt oder ein anderes sexuelles Empfinden hat, macht einen ja nicht zu einem anderen Menschen außerhalb der Gesellschaft. Das ist letztendlich die Aussage, die der Film treffen sollte. Und da wäre mir natürlich eine große Öffentlichkeit sehr viel geeigneter, als wenn ich das nur unter uns Pastorentöchtern zeigen würde.
Was hatte Magnus Hirschfeld mit dem Film zu tun?
Magnus Hirschfeld hat das Drehbuch geschrieben dazu oder war zumindest sehr stark am Drehbuch beteiligt. Und Magnus Hirschfeld trank sich ja sowieso alles in der Zeit. Das Lila Lied ist für ihn geschrieben worden oder ist ihm gewidmet worden. Er hat eben an diesem Drehbuch mitgeschrieben, also das ganze Drehbuch geschrieben für Anders als die anderen. Zu ihm in die Sexualberatung sind auch haufenweise Heterosexuelle gekommen, die einfach ein bisschen was erfahren wollten. Da war man schon relativ aufgeklärt offensichtlich. Dann auch, er hat ja in Charlottenburg gewohnt und praktiziert, gleich gegenüber vom Rathaus. Und er war sozusagen der Mittelpunkt eigentlich der gesamten Sexualentwicklung oder sexualtheoretischen Entwicklung in dieser Zeit. Er ist nicht bei allen gut gelitten worden. Ich meine, Otto Reuter hat der Hirschfeld kommt, hat ihn damit ein bisschen auf die Schippe genommen. Er ist auch in schwulen und lesbischen Kreisen nicht immer als das wahrgenommen worden, was er eigentlich sein wollte und eigentlich auch war, genau genommen, weil man wollte sich nicht so auf das dritte Geschlecht reduzieren lassen. Es gab ja immer die Aufteilung auch bei den Lesben gab es eben die Bubis und die Muttis und bei den Schwulen gab es natürlich dann auch die Ture und Lasser, wie das so schön in Österreich noch bis in die 70er Jahre hieß, oder auch die Femininen und die Maskulinen. Und dazwischen plötzlich sich nochmal zu sortieren, das wollten einige, glaube ich, überhaupt nicht. Und da hat auch Hirschfeld dann sehr viel Kritik anstecken müssen. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, definitiv einfach immer weiterzumachen. Er hat unter anderem, das habe ich vor einiger Zeit rausgefunden, auch mal die Titusperlen erfunden zur Steigerung der männlichen Kraft, Spannkraft, wollte ich gerade sagen, Manneskraft. Die sind bis in die 60er Jahre noch in Westdeutschland produziert und verkauft worden und bis in die 80er noch in der DDR. Nach dem Originalrezept von Magnus Hirschfeld. Es wird immer so schön behauptet, dass Stonewall sozusagen der Anfang der ganzen Schwulenbewegung gewesen wäre. Stonewall was a riot, na, ist es ja so schön. Die wenigsten Leute wissen aber, dass sowas 1930 hier in Berlin auch schon mal passiert ist. Da unternahm der Bund für Menschenrechte eine Dampferfahrt nach Rauch-Frankswerda am Zeutener See, also südlich von Berlin. Man hatte da in einem Café Räumlichkeiten gemietet, nicht ahnend, dass auch das örtliche Polizeikorps da mit Ehegesponsen dann da einen anderen Raum gemietet hatte. Und nun kamen dann eben haufenweise Damen und Herren, die nicht unbedingt wie Damen und Herren aussahen, da rein und die schon teils angeheiterten Polizisten, aber so angefangen, die haben Streit gesucht wirklich und haben dann auch die verprügelt und da gingen Tische zu Bruch und alles Mögliche. Und da musste der Gastwirt die Polizei rufen, damit die ihre Kollegen besänftigen konnte. In den offiziellen Verlautbaren der Presse gegenüber ist das alles runtergespielt worden. Also, hier ist es so schön, Rauchfangswerder was a riot. Na, das klingt jetzt nicht so schön wie Stonewall, aber das ist vielleicht auch eine zauberhafte Geschichte.